Es grüßt Sie zur nächsten Sendung, ganz herzlich Ihre Andrea Marti. Heute beschäftigen wir uns im Rahmen der Schule der eucharistischen Anbetung mit dem Thema Eucharistie und Mission. Die eucharistische Anbetung soll auch gelernt sein und wir brauchen auch Anleitungen, Zeugnisse, die uns zur eucharistischen Anbetung ermuntern. Jemand, der sich intensiv mit der eucharistischen Anbetung beschäftigt hat, ist Anne-Françoise Vatter. Frau Vatter hat langjährige Erfahrung mit der Anbetung. Sie hat im Jahr der Eucharistie 2004 die sogenannten Schulen der Anbetung initiiert. Die Texte der Schule der Anbetung sind im Benno Verlag als Buch erschienen. Mit ganzem Herzen, Hinführung zur eucharistischen Anbetung. Dieses Buch ist in deutscher Sprache leider vergriffen. Frau Vatter ist seit 1985 Mitglied der Gemeinschaft Emmanuel. Und nun freuen wir uns auf Eucharistie und Mission von Anne-Françoise Vatter.
Heute möchte ich dann zum Abschließen von dieser Reihe über die eucharistische Anbetung, ich möchte über den Zusammenhang zwischen der Eucharistie und der Mission sprechen. Ich habe kürzlich in der Pfarrei, wo ich bin, in Gräfelfing, die Predigt von einem jungen Kaplan gehört, vom Gregor. Und er hat über eine Stelle in Matthäus 6, 7 und 13 gesprochen. Das hieß, in jener Zeit rief Jesus die 12 zu sich und sandte sie aus, jeweils 2 zusammen. Und sie zogen aus und verkündeten die Umkehr. Und dieser junge Priester, der Gregor, der hat den Ausdruck gebraucht, dass Jesus seine Jünger geformt hatte, bevor er sie aussandte. Und ich glaube, dass dieses Wort wirklich zutrifft, denn Jesus hat seine Jünger nicht nur ausgebildet, sondern er hat sie wirklich geformt. Sie haben 3 Jahre mit ihm gelebt und ich glaube, sie wurden ihm immer ähnlicher, wahrscheinlich in ihrem Denken, in ihrem Handeln, auch wenn wir gesehen haben, dass sie erst am Pfingsten wirklich verstanden haben, was diese Sendung bedeutet, wie sie leben können. Und es gibt eine Stelle im Neuen Testament, nahe der Auferstehung von Jesus, die uns auch helfen kann, zu verstehen, was Jesus von uns erwartet. Das ist diese Stelle, wo Jesus Petrus 3-mal fragt, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich mehr als diese? Wir wissen, dass Petrus Jesus 3-mal verleugnet hatte und es war bestimmt ein Schmerz noch für ihn. Und hier gibt ihm Jesus 3-mal die Möglichkeit, seine Liebe zu beteuern. Aber dieses Mal tut es Petrus mit einem großen Demut, weil er jetzt weiß, dass auch er ein armer Sünder ist. Dass er hat das Erbarmen und die Vergebung von Jesus erfahren. Und ich glaube, dass wir in dieser Stelle auch die 3 Bedingungen sehen, die für uns wichtig sind, für unseren Auftrag zur Verkündigung der Liebe Gottes. Um diese Liebe überzeugend und wahrhaftig zu verkünden, muss man zuerst die Liebe, die Gott zu uns hat, erkannt haben und dieser Liebe geglaubt haben. Und diese Liebe auf die eine oder andere Art erfahren haben. Nicht unbedingt durch große Gefühle, aber durch diese Zeichen, die Gott uns gibt, also diese Liebe erfahren haben. Und ich glaube, dass man die Erfahrung der eigenen Sündhaftigkeit, der eigenen Armut gemacht haben muss und diese Erfahrung, dass uns vergeben wurde. Das ist die 2. Voraussetzung. Die 3. für die Evangelisation ist, dass auch wir Jesus lieben. Das ist eine Liebe, die zwar nie vollkommen sein wird, wir versuchen das, aber Jesus sieht ja unseren guten Willen, wie bei Petrus. Er sieht unseren guten Willen, aber er sieht unsere Fehler und er liebt uns dennoch. Und erst dann, wenn diese 3 Bedingungen erfüllt sind, dann kann er uns beauftragen, wie bei Petrus, Johannes 21, weide meine Lämmer. Natürlich ist das ein besonderer Auftrag für Petrus als der Stellvertreter von Christus auf Erden. Und das ist ein Auftrag an die Priester. Aber auch jeder von uns ist durch die Taufe irgendwie beauftragt, eine Art Hirte zu sein für die anderen. Und wir können uns fragen, was bedeutet weide meine Lämmer? Weiden, das bedeutet, Führe sie dorthin, wo es frisches Gras und frisches Wasser gibt. Das heißt weiden. Wir sind keine Hirten, die besser wären als die anderen Menschen, sondern wir sind, wie ein amerikanischer Bischof es sagte, wie Bettler, die anderen Bettlern sagen, wo es Brot gibt. Also ich finde, man könnte es nicht besser sagen. Und ohne dass wir es verdient hätten, hat Gott uns gezeigt, wo wir Nahrung bekommen. Und er bittet uns, dass wir den anderen Bettlern, die Hunger haben, sagen, komm, komm, ich habe das Brot gefunden. Und sie in die Kirche führen, wo das Brot zu finden ist. Die Menschen suchen nach Gott, ob sie es so nennen oder nicht. Sie sehnen sich alle nach einer bedingungslosen Liebe. Und wenn niemand ihnen sagt und vorlebt, wo sie diese Liebe finden können, dann werden die Menschen sich ihre eigene Religion basteln. Sie werden in der Esoterik suchen oder in den fernöstlichen Philosophien oder sie begeben sich auf Selbstfindungstrips und geben ein Vermögen dafür aus. Papst Johannes Paul XVI. Sagte in Köln, diese selbstgesuchte Religion ist zwar bequem, aber in der Stunde der Krise lässt sie uns allein. Und er hat eindringlich die Jugendlichen gebeten, wer Christus entdeckt hat, muss andere zu ihm führen. Eine große Freude kann man nicht für sich behalten. Man muss sie weitergeben. Helft den Menschen, den wirklichen Stern zu entdecken, der uns den Weg zeigt, Jesus Christus. Schön, oder? Wer Christus entdeckt hat, muss andere zu ihm führen. Zitat am 21. August 2005 gesagt. Und Papst Franziskus sagt uns heute nichts anderes in seinem Schreiben Evangelii Gaudium Nummer 119. Jeder Christ ist in dem Maß Missionar, in dem er der Liebe Gottes in Jesus Christus begegnet ist. Diese Begegnung mit der Liebe Gottes, das ist es, was uns zu Missionaren macht. Und wir sollten nicht warten, dass wir eine überwältigende oder emotional spürbare Gotteserfahrung gemacht haben, um Zeugnis zu geben. Wir sollen Zeugnis geben, dass Gott durch den Glauben erfahrbar ist, dass wir an kleinen Zeichen in unserem Leben merken, dass er bei uns ist, dass er uns liebt, dass er uns konkret hilft. Es geht nicht darum, dass wir den anderen große Vorträge halten. Es geht nicht darum, ihnen eine Liste von moralischen Verpflichtungen aufzuerlegen. Papst Franziskus sagt uns, was wir verkünden sollen. Er sagt, was du entdeckt hast, was dir zu leben hilft und dir Hoffnung gibt, das sollst du den anderen mitteilen. Also, liebe Zuhörer von Radio Gloria, überlegen Sie, ich überlege auch, wie und wann Gott uns geholfen hat, was uns Hoffnung gegeben hat. Wann habe ich erfahren, dass Gott mir geholfen hat? Zum Beispiel, wenn Sie zu den Leuten gehören, die zur Anbetung gehen. Und vielleicht haben Sie diese Ruhe erfahren, die man dort bekommt, diesen Frieden. Das können Sie Ihren Bekannten erzählen. Ganz einfach. Oder gibt es Worte aus der Heiligen Schrift, die Ihnen in konkreten Situationen geholfen haben, Sie getragen haben, Ihnen den Weg gezeigt haben? Ja, dann erzählen Sie davon, wenn es gerade passt. Niemand ist von der Pflicht zur Evangelisierung befreit. Wieder Papst Franziskus. Kraft der empfangenen Taufe ist jedes Mitglied des Gottesvolkes ein missionarischer Jünger geworden. Jeder Getaufte ist unabhängig von seiner Funktion in der Kirche und dem Bildungsniveau seines Glaubens aktiver Träger der Evangelisierung. Die Mission, die Evangelisierung, das gehört zur DNA der Kirche. Im ersten Jahrhundert sagte schon der heilige Paulus an die Korinther, 1 Korinther 9, 16, wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkünde. Und 2004, das war das Jahr der Eucharistie, hat Papst Johannes Paul II. Uns geschrieben, wo dieser Drang zur Evangelisierung entsteht. Er schreibt, die Begegnung mit Christus der in der Vertrautheit mit der Eucharistie stetig vertieft wird, erweckt in der Kirche und in jedem Christen den Drang zum Zeugnis geben und zur Evangelisierung. Das heißt, der heilige Johannes Paul II. Sagt uns das damit, dass am Anfang der Evangelisation das Gebet steht. Die Vertrautheit mit Jesus in der Eucharistie. Mit diesem Jesus, den wir als lebendigen, liebenden, uns anschauenden Gott erleben. Und wenn wir diese lebendige Beziehung zu Jesus nie erfahren haben, wenn wir sie nicht pflegen, nicht schätzen, was wollen wir dann weitergeben? Das Gebet ist nicht nur wichtig für die Verkündigung, für die Evangelisation, sie ist sogar unverzichtbar. Was kann ein Priester oder ein Christ, der nicht betet, weitergeben? Also, dann werden wir viele Worte sprechen und in Aktivismus verfallen. Aber was Jesus will, ist, dass wir mit ihm evangelisieren, mit dem Heiligen Geist, der uns führt. Das sagt uns Jesus ganz klar. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Er sagt nicht, ihr könnt nur ein bisschen tun. Er sagt, ihr könnt nichts tun. Also klar kann man das nicht sagen. Und durch das Gebet und besonders durch die eucharistische Anbetung überträgt Jesus auf uns seine Liebe und seine Sorgen für die anderen Menschen, die ihn noch nicht kennen. Der heilige Dominikus, er weinte nachts in seinen Gebeten und man könnte ihn rufen, hören, was wird aus den armen Sündern werden? Den Dominikanerorden gegründet. Das war eine Predigerorden. Er wollte, dass seine Mönche beten, dass sie die Heilige Schrift studieren. Und das, was sie im Gebet betrachtet und im Studium vertieft hatten, das sollten sie den Menschen verkünden. Und zum Beispiel eine Katharina von Siena, die hat stundenlang im Gebet verbracht. Und dann ist sie zu den Kranken gegangen. Dann ist sie die Armen besucht und alle gepflegt und unterstützt. Und sie betete, bevor sie predigte. Und sie ging predigen und sie predigte vor tausende Menschen, die sich dann bekehrt haben, die zur Beichte gegangen sind, die ihre Sünden bereut haben, die ihr Leben geändert haben. Aber es hat nur Frucht gebracht, weil sie alles im Gebet vorher getragen hat. Und Katharina hat alles mit Jesus gemacht. Papst Johannes Paul II. Schreibt, die Nähe zu Christus in der Stille der Kontemplation entfernt uns nicht von unseren Zeitgenossen, sondern macht uns im Gegenteil aufmerksam und offen für die Freuden und die Nöte der Menschen und weitet das Herz auf die Größe der Welt aus. Das Gebet macht uns solidarisch mit unseren Mitmenschen. Insbesondere mit den Kleinsten, die der Herr besonders liebt. Durch die Anbetung trägt der Christ auf geheimnisvoller Weise zur radikalen Veränderung der Welt und zur Reifung der Saat des Evangeliums bei. Und hören Sie gut diesen letzten Satz. Jeder Mensch, der zum Herrn betet, zieht die ganze Welt nach sich und hebt sie zu Gott empor. Ja, das Gebet ermöglicht jedem von uns, ein Missionar zu sein. Auch wenn wir krank oder alt sind und ans Bett gefesselt, unser Gebet hebt die Welt zu Gott empor und ist hiermit missionarisch. Und deswegen konnte eine Thérèse von Lisieux in ihrem Kloster zum Patronin der Mission ernannt werden. Denn sie hatte den Wunsch, vielleicht wissen Sie ja, sie wollte auf der ganzen Welt gehen und predigen, sie wollte ein Märtyrer sein, sie wollte alles sein. Aber sie hat diesen Wunsch, Missionarin zu sein, gelebt, indem sie für die Menschen betete, die Gott nicht kennen. Indem sie für die Priester und die Missionare betete, die das Wort Gottes verkünden. Und das können wir alle tun. Und das ist die Gemeinschaft der Heiligen in der Kirche. Wir evangelisieren gemeinsam. Die einen verkünden und die anderen tragen sie im Gebet. Aber das Gebet genügt nicht. Eine Echte Spiritualität wirkt sich im täglichen Leben konkret aus.
Wir sind zurück in der Sendung mit Anne-Françoise Vatter, in der es um die Schule der eucharistischen Anbetung geht und das heutige Thema lautet Eucharistie und Mission. Und so freuen wir uns auf die weiteren Ausführungen.
Ich habe in diesem apostolischen Schreiben von Papst Franziskus über die Freude des Evangeliums einen Satz gefunden, der mich sehr angesprochen hat. Er schreibt: Jeder Heilige, das sei Sie und ich ohne Ausnahmen, jeder Heilige ist eine Sendung. Er ist ein Projekt des Vaters, um zu einem bestimmten Zeitpunkt in der Geschichte einen Aspekt des Evangeliums wieder zu spiegeln und ihm konkrete Gestalt zu verleihen. Das ist in Gaudete et Exultate, das ist die Nummer 19. Haben Sie gemerkt, Papst Franziskus sagt nicht, dass jeder von uns eine Sendung hat, sondern dass wir eine Sendung sind. Ist es nicht unglaublich? Nicht nur das, was ich tue oder sage, ist meine Sendung, sondern meine ganze Person ist eine Mission. Wenn Sie ein Pfarrer sind, dann sind nicht nur Ihre Predigte oder die Sakramente Spendung Ihre Sendung, sondern Ihre ganze Person als Priester, mit der Art, wie Sie sich geben, wie Sie auf Leute zugehen, wie Sie Sorgen um sich tragen, das ist, Sie sind eine Sendung. Wenn ich eine Pfarrsekretärin bin, dann ist meine Sendung nicht die Mails, die ich schreibe oder die Telefonate, die ich führe, sondern meine ganze Person ist Sendung des Vaters in der Art, wie ich die Menschen empfange, wie ich sie anlächle, wie ich geduldig zuhöre. Und das gilt für alle, für jeden von uns. Wir alle sind einzigartige, unersetzliche Gesandte des Vaters. Unsere Person als Gesamtpaket ist eine Sendung des Vaters, der durch uns der Welt etwas sagen will. Weiter sagt Papst Franziskus, die Nummer 23 jetzt, das ist ein starker Aufruf an uns alle. Auch du musst dein Leben im Ganzen als eine Sendung begreifen. Versuche dies, indem du Gott im Gebet zuhörst und die Zeichen recht deutest, die er dir gibt. Frag immer den Heiligen Geist, was Jesus von dir in jedem Moment deiner Existenz und bei jeder Entscheidung, die du treffen musst, erwartet, um herauszufinden, welchen Stellenwert es für deine Sendung hat. Und erlaube dem Geist in dir, jenes persönliche Geheimnis zu formen, das Jesus Christus in der Welt von heute wieder scheinen lässt. Und beruhigend ist, dass der Papst sagt, dass Gott unsere Sendung, ich zitiere, auch inmitten all unserer Fehler und schlechten Momente zur Vollendung führen kann, wenn wir nur den Weg der Liebe nicht verlassen und immer offen bleiben für sein übernatürliches Wirken, welches reinigt und erleuchtet. Das heißt, inmitten unserer Fehler und schlechten Momente, das haben wir alle, wir haben alle unsere Fehler und alle unsere schlechten Momente, aber Gott wirkt durch uns auch in diesen Momenten. Und diese Sendung bedeutet nicht unbedingt, dass wir etwas Außerordentliches tun müssen, sondern dass das, was wir sowieso täglich tun, mit Liebe tun. Und Papst Franziskus zeigt uns, wie wir konkret Zeugnis ablegen können. Wir sind alle berufen, heilig zu sein, indem wir in der Liebe leben und im täglichen Tun unser persönliches Zeugnis ablegen. Jeder an dem Platz, an dem er sich befindet. Bist du ein Gottgeweihter oder eine Gottgeweihte? Sei heilig, indem du deine Hingabe freudig lebst. Bist du verheiratet? Sei heilig, indem du deinen Mann oder deine Frau liebst und umsorgst, wie Christus es mit der Kirche getan hat. Bist du ein Arbeiter? Sei heilig, indem du deine Arbeit im Dienst an den Brüdern und Schwestern mit Redlichkeit und Sachverstand verrichtest. Bist du Vater oder Mutter, Großvater oder Großmutter? Sei heilig, indem du den Kindern geduldig beibringst, Jesus zu folgen. Hast du eine Verantwortungsposition inne? Sei heilig, indem du für das Gemeinwohl kämpfst und auf deine persönlichen Interessen verzichtest. Also ich glaube, da ist wirklich für jeden von uns etwas dabei. Jeder kann sich überlegen, was, ja, wo werde ich gefragt? Wissen Sie, wir haben oft den Eindruck, dass die Menschen sich nicht für Gott interessieren. Aber das, wofür sie sich auf jeden Fall interessieren, das ist die Frage, ob sie geliebt werden oder nicht. Der heilige Johannes schreibt, 1 Johannes 4,7, wir wollen einander lieben. Denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, stammt von Gott und erkennt Gott. Jeder, der liebt, erkennt Gott. Das heißt, jedes Mal, wenn wir jemanden in Tat und Wahrheit lieben, offenbaren wir dieser Person einen Aspekt der Liebe Gottes. Wir lassen dieser Person etwas Göttliches erfahren. Sie haben wahrscheinlich schon vom seligen Pier Giorgio Frassati gehört. Das war ein junger Italiener aus einer vornehmen, aber agnostischen Familie aus Turin. Und er hatte sich bekehrt, ging jeden Tag in die Messe. Und nach jeder heiligen Messe hat er die Armen in Turin besucht. Und als er mit 24 Jahren starb, hat seine Familie, die nicht davon wusste, hat nicht schlecht gestaunt, hat sie gesagt, eine unglaubliche Menge von armen Leuten, die zu seiner Beerdigung kamen. Die waren alle da. Und Papst Johannes Paul II. Sagte, dass die Eucharistie ist wirklich eine Seinsweise, die von Jesus auf jeden Christen übergeht und durch sein Zeugnis in die Gesellschaft und in die Kultur ausstrahlen möchte. Diese Seinsweise, die kommt von der Eucharistie. Und diese Seinsweise von Jesus ist eine Liebe, die selbstlos ist, die seine Freude darin findet, die anderen glücklich zu machen. Bei den Weltjugendtagen in Köln sagte Benedikt der 16. zu den Jugendlichen, wenn wir von Christus her denken und leben, dann gehen uns die Augen auf. Und dann leben wir nicht mehr für uns selber dahin, sondern dann sehen wir, wo und wie wir gebraucht werden. Wenn wir so leben und handeln, merken wir alsbald, dass es viel schöner ist, gebraucht zu werden und für die anderen da zu sein, als nur nach den Bequemlichkeiten zu fragen, die uns angeboten werden. Und die Liebe ist sehr konkret. Den Nächsten zu lieben heißt zuerst, sich seiner Anwesenheit bewusst zu werden, ihm zuzuhören, seine Bedürfnisse wahrzunehmen. In der Pfarrei, wo ich regelmäßig zur Messe gehe, hat kürzlich ein junger Mann Zeugnis gegeben, wie er die Anbetung entdeckt hat. Und er hat gesagt, dass es ja, wie wunderbar es für ihn war. Und er kam immer wieder in die Kirche. Und eines Tages hat der Pfarrer von Grevelfing, der Markus, ihn angesprochen und ihn gefragt, wo er herkommt. Und Johannes, so heißt der junge Mann, hat gesagt, das war das erste Mal, dass jemand mich in einer Kirche angesprochen hat. Sein Zeugnis ging um die Anbetung, aber dieser Satz ist bei mir engen geblieben. Hans hat mir so leid getan, irgendwie. Ich habe mich dabei ertappt gefühlt und ich fragte mich und ich frage Sie, mit wem sprechen wir nach der Kirche? Sprechen wir nur mit den Leuten, die wir kennen, oder trauen wir uns, auf Leute zuzugehen, die da sind und alleine stehen, die man noch nicht kennt? Und ja, das ist die Evangelisation, die beginnt schon im Kirchhof, nach der Messe. Da sagt auch Papst Johannes Paul II. In Mani Nobis Cum Domine Nummer 24. Die Entlassung am Schluss jeder Messe stellt einen Auftrag dar, der den Christen zum Einsatz für die Verbreitung des Evangeliums und für die christliche Beseelung der Gesellschaft drängt. Die Messe, wir werden ausgesandt. Wir haben den Auftrag bekommen, das Evangelium zu verbreiten. Und es ist schön, dieses Wort, finden Sie nicht? Die christliche Beseelung der Gesellschaft. Das heißt, der Christ gibt der Gesellschaft eine Seele, eine Seele. Das ist unser Auftrag. Und ich werde nicht aufzählen, was wir alles machen können, um die Liebe in Tat und Wahrheit zu leben. Aber vielleicht kann uns das Gebet der heiligen Faustina helfen, konkret zu lieben. Ich werde sie vorlesen. Herr Jesus, verwandle mich ganz in deine Barmherzigkeit. Hilf mir, dass meine Augen barmherzig sind, damit ich niemals nach dem äußeren Schein verdächtige und richte, sondern dass ich in allen Seelen das Schöne wahrnehme und allen helfe. Hilf mir, dass meine Ohren barmherzig sind, immer aufmerksam für die Bedürfnisse meiner Brüder und nie verschlossen für ihr Rufen. Hilf mir, dass meine Zunge barmherzig ist, damit ich niemals etwas Böses über jemanden erzähle, sondern dass ich für jeden Worte der Vergebung und des Trostes habe. Hilf mir, dass meine Hände barmherzig und voller Nächstenliebe sind, damit ich alles, was schwer und mühsam ist, auf mich nehme, um somit die Lasten der anderen zu erleichtern. Hilf mir, dass meine Füße barmherzig und immer bereit sind, dem Nächsten zur Hilfe zu eilen, auch wenn ich müde und erschöpft bin. Ich möge mich beim Dienen erholen. Hilf mir, dass mein Herz barmherzig und offen für jedes Leid ist. Ich werde ihn niemandem verschließen, auch denjenigen nicht, die es ausnützen. Und ich selbst werde mich im Herzen von Jesus flüchten. Das ist in ihrem Tagebuch die Nummer 1937. Aber nun komme ich zu einer weiteren Form der Verkündigung, und das ist die direkte Verkündigung mit Worten. Wir haben am Anfang gehört, dass Papst Franziskus uns sagt, was du entdeckt hast, was dir zu helfen, was dir zu leben hilft und dir Hoffnung gibt, das sollst du den anderen mitteilen. Und jetzt sagt er uns sogar, wie es geht. Er sagt, es geht darum, das Evangelium zu den Menschen zu bringen, mit denen jeder zu tun hat, zu den Nächsten wie zu den Unbekannten. Es ist die informelle Verkündigung, die man in einem Gespräch verwirklichen kann. Jünger sein bedeutet, ständig bereit zu sein, den anderen die Liebe Jesu zu bringen, und das geschieht spontan an jedem beliebigen Ort, am Weg, auf dem Platz, bei der Arbeit, auf einer Straße. Und er sagt auch, dass wir nicht warten sollten, vollkommen zu sein, um zu evangelisieren. Ich zitiere, unsere Unvollkommenheit darf keine Entschuldigung sein. Im Gegenteil, die Aufgabe ist ein ständiger Anreiz, sich nicht der Mittelmäßigkeit hinzugeben, sondern weiter zu wachsen. Alles in Evangelii Gaudium. Also bitten wir den Heiligen Geist, dass er es uns merken lässt, wann sich die Gelegenheit bietet, sein Wort direkt zu verkünden. Denn der Heilige Geist ist derjenige, der uns auch die rechten Worte eingeben wird und auch den nötigen Mut dazu. Ich gebe Ihnen ein Beispiel. Sie ist eine Mutter, die, nachdem sie ihre Kinder im Kindergarten abgegeben haben, sie vertraut ihnen ihre Sorgen über ein schwerkrankes Kind. Das Erste, was wir tun werden, ist, ganz aufmerksam zuzuhören, die Not dieser Mutter wahrnehmen, uns davon berühren lassen. Das ist das Erste. Und erst dann werden wir vielleicht so etwas sagen können wie, ja, ich werde für ihre Tochter oder ihren Sohn beten. Mir hat es oft geholfen, zu beten. Und wenn diese Mutter sich lediglich bei ihnen bedankt und das Thema wechselt, dann belassen sie es dabei. Das bedeutet für uns rotes Licht. Die Ampel steht auf rot. Aber wenn die Mutter interessiert nachfragt, wie das Gebet uns hilft, dann haben wir grünes Licht. Dann können wir ihr erzählen, wie und wann Gott uns geholfen hat. Nicht zu lang und ganz einfach, ohne Druck, ohne sie unbedingt überzeugen zu wollen. Und vielleicht können wir sogar irgendein Wort aus der Bibel sagen, das uns geholfen hat. Und diese Art der Evangelisation, die geschieht spontan, wenn unser Herz aber dafür offen ist. Papst Franziskus schreibt, Evangelisierende mit Geist sind Verkünder des Evangeliums, die sich ohne Furcht dem Handeln des Heiligen Geistes öffnen. Der Heilige Geist verleiht die Kraft, die Neuheit des Evangeliums mit Freimut zu verkünden, mit lauter Stimme, zu allen Zeiten und an allen Orten, auch gegen den Strom. Ja, gegen den Strom das Evangelium zu verkünden, das ist oft nicht leicht, oder? Und es wird immer schwieriger, würde ich sagen. Aber wir können Gott bitten, dass er uns mutig macht, um die Wahrheit mit Liebe zu verkünden. Liebe und Wahrheit gehen immer zusammen. Und das ist, die bitten wir Gott um diese Liebe. Und ich glaube, dass die uns am besten dabei unterstützen kann, das ist die Jungfrau Maria. Sie kann uns mit ihrer Demut, mit ihrer Sanftmütigkeit begleiten. Und sie, kann für uns um die richtigen Worte bitten. Ich möchte im Zusammenhang mit der Evangelisation sagen, dass es für uns Katholiken ganz wichtig ist, dass wir uns viel mehr mit dem Wort Gottes beschäftigen. Ich staune immer, wie Freikirchler so, dass die Schrift zitieren, die wissen sogar die Stellennummern und alles auswendig. Und denn das sollten wir auch tun. Denn durch die Heilige Schrift spricht Gott zu uns. Er bildet uns aus. Er lehrt uns. Er weist uns die richtige Richtung. In Köln sagte Papst Benedikt zu den Jugendlichen, versuchen wir selber, Jesus Christus immer besser kennenzulernen, damit wir überzeugend auch andere zu ihm führen können. Deswegen ist die Liebe zur Heiligen Schrift so wichtig. Ja, die Liebe zur Heiligen Schrift ist so wichtig. Und Papst Franziskus sagte Ähnliches. Das ist in Evangelii Gaudium Nummer 175. Er sagte, die Evangelisierung braucht die Vertrautheit mit dem Wort Gottes. Das verlangt von den Diözesen, den Pfarreien und allen katholischen Gruppierungen das Angebot eines ernsten und beharrlichen Studiums der Bibel sowie die Förderung ihrer persönlichen und gemeinschaftlichen Lektüre im Gebet. Also die Evangelisierung braucht die Vertrautheit mit dem Wort Gottes. Ich weiß nicht, ob in Ihren Pfarreien sowas angeboten wird, aber vielleicht fragen Sie nach. Vielleicht suchen wir alle, wo könnten wir Orte finden, wo wir uns mit der Bibel mehr befassen können. Uns ist allen klar, dass ein Menschenwort sehr viel Gutes bewirken kann. Ein Menschenwort kann trösten und ermutigen. Aber ich weiß nicht, ob uns klar ist, dass das Wort Gottes unendlich viel mehr bewirken kann. Denn dieses Wort Gottes hat eine Kraft in sich, die Menschenworte nicht haben. Paulus schreibt an die Hebräer 4,12, denn lebendig ist das Wort Gottes, kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es dringt durch bis zur Scheidung von Seele und Geist, von Gelenk und Mark. Na, schon im Propheten Jesaja hatte Gott selber gesagt, Jesaja 55,11, das Wort, das meinen Mund verlässt, kehrt nicht leer zu mir zurück, sondern bewirkt, was ich will und erreicht all das, wozu ich es ausgesandt habe. Ich weiß nicht, ob Sie in der Schweiz von diesem jungen YouTuber gehört haben, Philipp Mickenbecker. Der ist kürzlich mit 23 Jahren an Krebs gestorben. Und in einem Interview mit dem Spiegel wird berichtet, dass eines Tages Philipp aus seinem Krankenzimmer geschlichen ist und er ist im Wald gegangen und am Türrahmen einer kleinen Kapelle hat er eine Inschrift entdeckt. Und da drauf stand, aus Hebräer 13,8, ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und Philipp, der vorher nicht gläubig war, erzählt, dass er in diesem Moment eine unbekannte Kraft und eine tiefgreifende Liebe verspürt hat. Er sagt, das war wie, wenn man geliebt wird, ohne Angst haben zu müssen, dass diese Liebe jemals endet. Das kannte ich bisher nicht. Wir sehen, dass dieses eine Wort aus der Heiligen Schrift das bewirkt hat, wozu Gott es ausgesandt hatte. Und dieses Wort ist bis zur Seele von Philipp durchdrungen und hat ihn mit der Liebe erfüllt, wonach er sich gesehnt hatte, nämlich eine Liebe, die niemals endet. Und die Menschen unserer Zeit, die hungern nach genau diesem Wort der Liebe, nach einem Wort der Orientierung gibt, in einer Welt, wo nicht mehr Gott, sondern der Mensch bestimmt, was gut und böse ist. In einer Welt, wo durch die Pandemie die Einsamkeit und die Selbstmorde exponentiell gestiegen ist, wo durch die Fluten, durch Naturkatastrophen so viele Menschen Angst haben. Die Angst greift um sich um. Und nirgendwo finden die Menschen das Wort des Herrn, das ihnen sagt, Fürchtet euch nicht. Ich liebe euch und ich bin bei euch alle Tage. Und wenn nicht wir, wer wird es ihnen dann sagen? Und wir sollten auch nicht allein bleiben beim Evangelisieren. Um zu evangelisieren, ist man mutiger und einfallsreicher. Wir können dem Rat von Papst Benedikt XVI. An den Jugendlichen folgen. Er sagte, bildet Gemeinschaften aus dem Glauben heraus. Sucht Gemeinschaften im Glauben. Weggefährten, die gemeinsam die Pilgerstraße gehen. Und ich weiß nicht, ob Sie diese Erfahrung gemacht haben in Ihrer Pfarrei oder Gebetskreis oder in Ihrem Kloster. Finden Sie nicht, dass man sich eher als Gemeinschaft empfindet, wenn man regelmäßig zusammen anbetet? Wir hatten letzte Woche in meiner Pfarrei ein Treffen von allen Menschen, die in einer Anbetungsgruppe sind. Und es war erstaunlich zu sehen, wie wir uns als ja, ganz nah waren, auch Menschen, mit denen wir bis jetzt nie so gesprochen hatten, wie Brüder und Schwestern. Und es ist das Gebet, vereint uns. Und wir alle, einzeln, aber auch zusammen, wir sind gerufen, rauszugehen und die Liebe Jesu weiterzugeben, die wir in der Anbetung empfangen haben. Die Eucharistie ist der Ort, wo wir diese Liebe erfahren, diese Liebe, die wir weitergeben können. Ich würde jetzt zum Schluss kommen mit Papst Johannes Paul II. Er hat im April 2004 in seiner Botschaft zu Weltmissionstag geschrieben, zum Abschluss jeder heiligen Messe sollten sich alle als Missionare der Eucharistie ausgesandt fühlen, um das große Geschenk, das sie erhalten haben, in allen Lebensbereichen zu verbreiten. Ist das nicht ein wunderbares Wort zum Abschluss dieser Reihe? Wir sind alle berufen, Missionare der Eucharistie zu sein. Also, worauf warten wir noch?
Herzlichen Dank an François für diese schönen Gedanken über Eucharistie und Mission. Das ist wunderbar gewesen. Herzlichen Dank.
Ja, sehr gerne. Danke, danke Andrea und danke an Radio Gloria, dass ich über dieses Radio, über die Eucharistie so sprechen konnte. Es war für mich eine sehr große Freude.
Ja, Anne-Françoise, Radio Gloria wünscht dir einfach reicher Gottessegen und mögest du auch viel Heiliger Geist in deiner Mission in Bezug auf die Schule der eucharistischen Anbetung erfahren dürfen und mit deiner Botschaft viele Herzen berühren dürfen. Alles Gute und alles Liebe und Gottes Segen dir. Danke, Anne-Françoise.
Ich danke dir, Andrea, und auch dir wünsche ich Gottes Segen und auch allen Zuhörern von Radio Gloria.
Das war die Sendung mit Anne-Françoise Vatter im Rahmen der Schule der eucharistischen Anbetung. Das heutige Thema war Eucharistie und Mission. Wenn Sie eine CD bestellen möchten, dann können Sie das im Studio in Baldeck machen oder Sie können es unter Podcast www.radiogloria.ch nochmals anhören. So verabschiede ich mich von Ihnen, wünsche Gottes Segen, Ihre Andrea Marti.